Das ist nochmal ein weiterer Punkt, den ich gerade aufgegriffen habe, ist, was wir brauchen als Christ, was wir total brauchen, ist, wir müssen viel Freude haben. Wir dürfen viel Freude haben, wir müssen viel Freude haben, weil Freude vertreibt Dämonen, nämlich die Dämonen der Religiosität. Das können die nicht ab. Da möchten die weg, die halten sich immer die Ohren zu. Wenn wir lachen, wenn wir fröhlich sind, nicht jetzt sonst was, aber wenn wir wirklich einfach fröhlich sind, das vertreibt wirklich Dämonie. Ich habe total den Glauben daran, wirklich fröhlich zu sein. Und in all den Gruppen, die ich jemals geleitet habe und ich immer noch leite, bei uns ist es so, bei Rüdi wird viel gelacht. Nicht, weil ich jetzt den Pausenklon mache, sondern weil es einfach Situationskomik ist oder irgend sowas. Und wir lachen und wir freuen uns. Und dann merkst du auch bei einigen Leuten, da zuckt richtig was zusammen. Darf man das überhaupt und überhaupt? Also das ist, deswegen ist auch nochmal eine Waffe, sage ich mal. Wer mitschreibt, schreibe das mit. Das ist diese, weil das Königreich Gottes ist was? Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist das Königreich. Freude. Das war so klar. Ich brauche die Stimme gar nicht hören. Das ist so klar. Das ist die rheinische Frohnatur. Die bricht sich immer wieder Bahn. Wir haben das schon mal versucht zu brechen, diesen Geist der rheinischen Frohnatur. Aber ja, naja. Gerechtigkeit. Das ist doch das tollste Geschenk überhaupt. Du bist gerecht gemacht vor Gott. Das heißt, du bist richtig gemacht vor Gott. Wenn das nicht ein tolles Geschenk ist, da zwischen dir und Gott ist alles gut. Zwischen dir und Gott ist alles gut. Du bist wiedergeboren, du lebst im Königreich Gottes. Ja, du sündigst mal, aber das ist nicht schlimm, dann nimmst du das Blut. Aber du bist gerecht, du bist richtig vor Gott. Deswegen heißt es ja auch im Hebräer, der Weg zum Gnadenthron ist frei. Den darfst du mit Freimütigkeit hinlaufen. Das heißt, du darfst dahin stürmen. Das heißt, die richtige Übersetzung heißt, in den Zeiten von Turbulenzen und Bedrängnissen, lauf zum Gnadenthron Gottes. Meine Frau hat ganz eindringlich zu mir gesagt, Rüdi, ich kenne dich. Bleibe bei deinem Manuskript. Verrenn dich nicht in Links- und Rechtswege. Aber ich kenne auch Johannes Hartl, der das auch dasselbe Problem hat. Auf einmal ist so ein Leben wie bei dem der Hauptstrom. Nein, ich bin bis jetzt wirklich sehr diszipliniert. Ich sage euch eine ganz geniale Bibelstelle. 1. Korinther 8,4. So wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen Gott gibt außer dem einen. Mit diesem Satz, ich weiß, da ist kein Gott außer einem, mit diesem Satz setzt du dich selbst als Gott ab und brauchst nicht mehr Gott zu spielen. Sag doch mal alle Halleluja. Das musst du nachher ganz groß aufdrehen bei der Übertragung da hinten. Das ist so befreiend, du dieses, oh, ich muss nicht mehr Gott sein. 1. Johannes 5,20. Ich bin immer noch, falls ihr euch verloren habt, will ich euch wieder einnorden auf den Weg. Ich bin immer noch bei diesen Metanoia-Wahrheiten. Es sind immer Wahrheiten, die muss wie ein Lot müssen die bei dir drin sein. Das sind die Wahrheiten. Wenn immer eine schwierige Situation kommt, aber du bist Gott, ich nicht. Ich weiß, dass du allmächtig bist und du bist bei mir. Du hast gesagt, du verlässt mich nicht. Du hast gesagt, du bist mein Helfer in der Not. Du hast gesagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Das ist meine Reaktion. Das ist die angemessene Reaktion eines wirklich gläubigen Menschen, der in einer schwierigen Situation steht. Es steht geschrieben. Jesus selbst hat zum Teufel gesagt, hat nicht gesagt, Teufel, weißt du was? Mach dich vom Acker. Du weißt ja, wer ich bin. Er hat gesagt, nein. Es steht geschrieben. Und jetzt diese Bibelstelle. Wir aber wissen, könnt ihr es mal bitte laut nachsprechen, wir aber wissen, jetzt würdest du gerne wissen, was du weißt, ne? Sag ich dir jetzt. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also, completo, tutto completo für uns alle. Wir aber wissen, ich gebe mein ganzes Herzblut hier rein. Ich gebe alles, was ich habe. Und ich kriege dann so einen hingehauchten Satz. Ohne Substanz, ohne Leben, ohne Saft und Kraft. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wir aber wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wenn du das in den Situationen, in denen du stehst, wenn du das einfach mal sprichst. Wisst ihr, warum wir so saft- und kraftlos sind teilweise? Ich sage das euch. Ich sage euch das mit aller Ernsthaftigkeit. Die Welt redet ununterbrochen auf uns ein. Und sie redet ununterbrochen einen riesigen Müll. Und die Christenheit ist verstummt. Sie hat dem nichts entgegenzusetzen. Und das ist das Dilemma. Es gibt so wenige Menschen, die aufstehen und sagen, ich aber weiß, der Christus ist mein Erlöser. Ich aber weiß, ich bin in dem Christus. Ich aber weiß, der Christus ist der Sohn Gottes. Kennt ihr die Geschichte noch mit David und Goliath? Habt ihr sie noch einigermaßen im Kopf? Goliath, was hat er gemacht? Wie lange hat er ihn verhöhnt? Wie lange hat er ihn verhöhnt? Ich will deine Theologie nicht wissen, ich will wissen, was geschrieben steht. 40 Tage. 40 Tage steht der Goliath vor dem Heer von Israel und sagt denen, was er von denen hält. Was seid ihr denn für ein Haufen? Ihr kriegt ja nichts auf die Reihe. Und was er alles immer gesagt hat, ich weiß es ja nicht, steht ja nicht dabei. 40 Tage hat der gesprochen. Und das ist die Welt heute auch, die dir immer wieder sagt, das ist alles gar nicht möglich, es gibt gar keinen Gott und was willst du eigentlich da, sondern du weißt doch, wie die Situation ist und jetzt reiß dich mal ein bisschen an den Riemen und überhaupt. So redet die Welt. Weißt du, was David gesagt hat zu Goliath? Der hat gar nicht hingehört auf das Gesabbel. Der ist ja auch später gekommen, aber er hat es trotzdem mitgekriegt, dass er geredet hat. Der hat gar nicht hingehört. Wir hören ja immer hin, was die Welt sagt. Wir hören ja immer hin und sind dann immer wieder geneigt zu sagen, ja, das stimmt ja überhaupt. Ja, das stimmt ja auch. Ja, das stimmt ja auch. Und eigentlich hat Donald Trump ja auch recht. Und eigentlich hat der ja auch recht. Was hat David gesagt? Ich komme im Namen des Herrn der Heerscharen, der Gott der Schlachtreihen Israels, und dich mache ich einen Kopf kürzer. Das ist adäquates Umgehen mit Situationen, in denen wir stehen. Ich komme nicht alleine, ich bin nicht Rüdiger Krieger, sondern da ist ein Gott mit mir. Und jetzt werden wir mal gucken, wie sich die Situation dann demgemäß entsprechend ändern muss. Das ist wahres Christenleben. Das ist etwas in den Mund nehmen und sagen, nein, ich aber weiß. Die Frage ist nur, was wissen wir denn überhaupt? Da Da nützt es dir auch nichts, wenn du in so einer Situation drin stehst, dass du sagst, oh Herr, lass doch mal 1. Johannes jetzt lebendig werden. Das nützt nichts. Du musst sagen, ich aber weiß, Herr, lass 1. Johannes lebendig werden. Das wird nicht funktionieren. Ich aber weiß. Wir sind nicht Unwissende. Wir sind nicht Unwissende. Wir wissen, wer der Christus ist. Wir wissen, woher er herkommt. Wir wissen, was er getan hat. Wir wissen, dass wir in ihm sind und er in uns. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit in mir und ich durch meine Wiedergeburt, zack, versetzt in das Reich Gottes. Ich bin in ihm. Ich könnte euch die gleiche Predigt morgen nochmal halten, übermorgen nochmal und übermorgen nochmal. Und ihr werdet immer wieder erstaunt sein, das ist ja interessant, was der da sagt. Weil es braucht seine Zeit. Ich will euch hier nichts vormachen. Bei mir hat es ganz lange gedauert, aber ich bin nicht der Fall, an den ihr euch orientieren sollt. Ich weiß eines, wir leben in der Endzeit. Das heißt, jetzt ist Acceleration angesagt. Jetzt geht alles viel schneller. Acceleration. Jetzt geht alles viel schneller. Wozu ich Jahre gebraucht habe, werdet ihr ganz wenig Zeit brauchen. Voraussetzung ist, man setzt sich dem aus. Ich komme gerade aus Füssen, ich war in Füssen, ich habe diese Schule der Erweckung besucht, da waren 60, 70 junge Leute, Männer und Frauen im Alter von 22 bis 30. Die waren on fire, sage ich euch. Die waren on fire. Ich möchte euch jetzt wirklich nicht zu nahe treten, aber dagegen seid ihr, will ich jetzt. Das meine ich jetzt nicht böse, versteht ihr? Ich meine jetzt ehrlich nicht böse. Die waren on fire. Das hast du nicht erlebt. Da steht ein 22-jähriger junger Mann, geboren in Frankfurt, Eritrea, steht hier vorne auf der Bühne, hat mit 18 schon ein Werk in Eritrea aufgebaut. Der erzählte Geschichten genau wie Reinhard Bonnke mit 22 Jahren. Ich habe gedacht, das glaube ich jetzt alles gar nicht. Ich habe es natürlich geglaubt, aber das war überwältigend. Da heißt der Kerl auch noch Henoch. Lass mal Henoch predigen. So ein kleiner war das. Aber mächtig im Geist. Mächtig im Geist. Der hat da vorne gestanden, der hat gepredigt. Du, da zitterten die Wände. Weil der Geist Gottes da war. Weil es einfach, das war überwältigend. Und die Leiterschaft hat die Leute herausgefordert. Wir trauen uns ja gar nicht, Menschen herauszufordern, weil, das trauen wir uns ja gar nicht. In der Gemeinde ja schon gar nicht. Ja, aber jetzt wär's nicht mal an der Zeit, dass du jetzt auch mal, das will man ja gar nicht sagen. Weil dann sagt der ja vielleicht, ja, dann trete ich aus dem Verein aus. Das ist diese vermaledeite Menschenfurcht, die wir haben. Wir haben ja Angst zu prägen. Aber ich sage dir was, ich sage dir mal eine Wahrheit. Geprägt wird jeder Mensch sowieso. Er wird sogar geprägt von einer ungeprägten Zeit, wird er geprägt. Aber geprägt wird immer. Ich sage dir eines, wer mit mir zusammen ist, den liebe ich zu prägen. Versteht ihr, was ich meine? Ich scheue mich nicht zu prägen. Wisst ihr, warum nicht? In den Zeiten von Jesus, als Jesus ist umhergewandert, aber andere Rabbis auch. Und dann hast du jemanden getroffen und dann hast du gesagt zu dem, das glaube ich jetzt ja gar nicht, du redest ja wie der Rabbi sowieso. Das war eine Auszeichnung, dass Leute gesprochen haben, wie der gesprochen hat. Das war eine Auszeichnung. Der hat gestrahlt über das ganze Gesicht. Du wusstest, wozu er gehört. Wenn du mich reden hörst, dann weißt du, aus welchem Stall ich komme. Und da bin ich stolz drauf. Ich bin geprägt worden und ich habe mich gerne prägen lassen. Und ich präge andere, weil du wirst auf jeden Fall immer geprägt. Lass dich lieber von mir prägen als von sonst jemandem. Paulus sagt, ihr kennt mich, ahmt mich nach. Denn ihr wisst ja, wem ich nachfolge. Mit anderen Worten, lasst euch von mir prägen. Ihr wisst doch, wem ich nachfolge. Ich folge diesem Christus nach. Du musst dich nicht mit allen Dingen von mir prägen lassen. Das will ich ja gerne zugestehen. Aber da, wo du erkennst, dass ich dem Christus nachfolge, da lass dich doch prägen. Lass dich doch prägen von einem, wo du weißt, boah, das ist einer, der ist im Geist. Der brennt für Jesus. Wie komme ich jetzt eigentlich darauf? Komisch, da lachen sie immer alle, wenn man sowas sagt. Immer noch, ja. Dann geht es weiter mit dieser Frau am Jakobsbrunnen. Kennen wir ja alle, ne? Und was sagen die Leute? Die Leute sagen dann in Johannes 4, 42, wir wissen, dass dieser der Heiland der Welt ist. Ruf doch mal aus, ich weiß. Ja, weil wir sind nämlich Wissende. Wir wissen doch, dass das der Heiland ist. Das machen doch andere auch. Apostelgeschichte 10, 42. Und ernstlich zu bezeugen, wir sind also Zeugen, dass dieser Jesus der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Das heißt, wir wissen, er wird wiederkommen. Das gibt auch meinem Leben eine ganz andere Perspektive. Wenn du zu mir, Olli sagt zum Beispiel zu mir, weißt du was, wir sollten mal nach Australien fahren, zum Barrier Reef. Dann sage ich zu ihm, weißt du was, Digga, können wir gerne machen, nützt mir aber nicht so viel. Ich sehe nämlich nichts ohne Brille unter Wasser. Aber wenn ich zu ihm sage, lass es einfach nicht so stehen. Ich sage einfach, aber Olli, macht ja nichts, ich habe eine ganze Ewigkeit Zeit. Ja, und da werde ich gucken können. Wisst ihr, wir sind so unter Druck oder wir fühlen uns manchmal so daneben, weil wir dieses und jenes hier auf dieser Welt meinen, nicht zu bekommen oder nicht haben zu können oder wie auch immer. Ich sage dir, wir werden alle Zeit der Welt haben, um das zu erleben. Weil wir in Ewigkeit leben werden mit diesem Gott. Das gibt meinem Leben eine andere Perspektive. Richtig? Weil wir leben nämlich jetzt schon in der Ewigkeit. Das, wo du stirbst, das ist ja dieser Moment und dann bist du ja, dann bist du in der Ewigkeit. Aber du lebst jetzt schon in der Ewigkeit. Das sind alle, was ich euch hier sage, ich möchte es einfach mal ganz deutlich sagen, das sind alles Nuggets. Die müsstet ihr eigentlich alle mitschreiben. Gott sei Dank ein paar schreiben mit. Ich war in Russland. Wenn du in Russland bist, Die Leute schreiben sich die Finger blutig. In Indien, wo wir Schulen aufgebaut haben, die Leute haben geschrieben, also das ist unfassbar. Selbst wir in unserem Werk, da predigt jemand über das Thema, was du schon kennst. Du schreibst trotzdem mit, weil da ist immer wieder was Neues, was dir beim ersten Mal oder beim letzten Mal entglitten ist. Ja, ich muss da mal mit denen nochmal reden. Jawohl. Hat einer mitgeschrieben oder so. Okay. So, was ich unter diesem Punkt gesagt habe. Nicht unsere Proklamation befreit uns, sondern der Inhalt unseres Glaubens. Was nützt mir eine Proklamation, wenn ich das gar nicht glaube? Ihr müsst wissen, wenn ihr bei uns im Team jemanden fragen würdet, wer ist eigentlich der Lauteste im Gebetshaus? Wer ist eigentlich derjenige, der immer vor sich hin brabbelt? Wenn sie alle sagen, das ist Rüdi. Und das meine ich jetzt wirklich, das meine ich jetzt wirklich so. Weil ich habe für mich persönlich, das muss ja jeder selber entscheiden, ich habe mich für mich persönlich erkannt, dass wenn ich das Wort Gottes laut ausspreche, dass ich es selber hören kann, dass sich dadurch Glauben entwickelt und dass ich auf einmal habe einen festen Stand unter den Füßen. Wenn ich es einfach nur denke, dass es hier oben im Gehirn längs geht, es greift bei mir nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es greift nicht. Und deswegen bin ich einer, der die Bibel nimmt und ich laufe auf und ab und ich proklamiere das und ich bete das laut. Laut heißt, ich höre es. Und daran mangelt es dieser Christenheit auch. Sie scheuen sich, etwas laut auszusprechen. Sie scheuen sich, zu proklamieren. Sie scheuen sich, laut, dass man das, dass es hörbar ist. Als ich noch in Haslo gewohnt habe, bin ich immer morgens zur Bahn gegangen und habe immer vor mich hingebrabbelt. Ich glaube, die haben echt gedacht, der hat einen Schatten. Der hat echt einen Schatten, der Typ. Das interessiert mich gar nicht. Da habe ich immer aufgehört, am Anfang, wenn Leute mir entgegenkommen, immer aufgehört. Das ist mir heute sowas von egal. Das ist mir sowas von egal. Ich predige ohne Ende. Ich predige in den Bäumen, ich predige in den Steinen und ich predige mir eigentlich am allermeisten. Ich muss das scheinbar haben, weil sonst bin ich nicht glücklich. Ich bin sonst auch nicht glücklich. Wie sagt meine Leiterin, na Rüdi, hast dich wieder glücklich gepredigt, gell? Ja, habe ich auch. Warum? Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Wirksam heißt wie Medizin. Ich schmeiße mir das rein, wie ich mir 3 Tabletten am Tag, wenn ich Kopfschmerzen reinschmeißen würde. Das Wort Gottes ist wirksam. Es ist lebendig. Es tut, wozu es ausgesandt und ausgesprochen worden ist. Es kommt nicht leer zurück. Hallo. Das sind doch diese Lebenswahrheiten, das sind doch die Wahrheiten aus dem Wort. Die muss ich doch nehmen, die muss ich doch applizieren, die muss ich doch in mich einbauen. Nochmal, damit der Innendruck größer ist als der Außendruck. Von außen werden wir Druck kriegen. Aber was ist denn da, was dem standhalten kann? Doch nur das verstoffwechselte Wort Gottes inside of me. Richtig? Bruder, richtig? Genau. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, Mensch. Du musst doch mal Amen sagen. So. So. Die zweite Wahrheit, ich bin ja noch bei der ersten gewesen. Die zweite Wahrheit, Metanoia-Wahrheit, Lot einbauen. Nicht Frau Lot einbauen, sondern ein Lot einbauen. Wenn du nämlich Frau Lot einbaust, dann wirst du dich nur noch in der Vergangenheit bewegen, dann wirst du nämlich nicht mehr nach vorne gucken, dann wirst du nämlich erstarren, weil du dich umdrehst und sagst, das war ja so schön da, warum muss ich da jetzt weg? Nein, wir gucken nach vorne. Hast du schon mal gepflügt und hast nach hinten geguckt? Die Furche, die sieht aus. Na den? Ja, nie geflüchtet. Die zweite Wahrheit. 1. Johannes 5,19. Wir wissen aber, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, hallo, ihr seid, moin, also wir wissen aber, na Gott sei Dank! Nein, wir wissen aber, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Ja, jetzt könnte man sich fragen, und was soll das? So ein Ding? Was ist das für eine Wahrheit? Das ist so cool, wie Johannes einfach sagt, wir wissen, dass wir aus Gott sind, Punkt. Wusstest du, dass du aus Gott bist? Hast du dich auch immer so verhalten? Gut. Tut es dir leid? Hast du Buße getan? Und ich war Taufpate. Ich sage einfach nur, ich war Taufpate. Wir haben zu wenig Kontakt. Oh nee. Also, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Da sage ich einfach zu, wenn wir das mal wirklich glauben würden. Wenn wir das mal wirklich in der Tiefe unseres Seins glauben würden. Wir sind aus Gott. Ja, wir haben diese göttliche Natur, aber klar, da sprechen Dinge dagegen. Aber dann musst du aufstehen und sagen, wir aber wissen. Ich aber weiß. Viele sagen, Glauben und Verstand geht nicht zusammen. Nein, sagen wir. Es ist schön, wenn Leute in der Bibel das gewusst haben oder wenn es in der anderen Bücher steht. Wir wissen, die Frage ist, weißt du das? Dein Wissen entscheidet über deinen Sieg oder deine Niederlage. Ich möchte dir heute sagen, du darfst wissen. Du darfst wissen, wer du bist in Christus. Das darfst du wissen. Das musst du sogar wissen. Und jeder muss das für sich selbst entdecken und jeder muss das auch aggressiv an sich ziehen. Das kommt nicht automatisch. Am Anfang fügt Gott zu und dann gibt er einen Grund, das gibt dieses Grundpotenzial, aber er möchte dann, dass das Geschenk des Maß des Glaubens, was jeder bekommt, er möchte, dass wir das einsetzen, dieses Fund von Glauben und dass es zusammenwächst. Es ist ja schon spannend, wie es bei 1. Johannes heißt, die Zusammensetzung. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt im Bösen liegt. Wie gehört das zusammen? Es ist nämlich gut, das tief in dir abzuspeichern. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und wir wissen, dass die Welt im Bösen liegt. Bist du ein Kind des Lichts, dann erleben wir genau wie Jesus, dass die Welt die Wege von Jesus eben nicht versteht, ja sogar unverschämt und fordert findet. Damit du dich nicht mehr wunderst darüber, dass der Nachbar das ablehnt vielleicht. Weil die Welt ist im Bösen. Es war eine ganz interessante Geschichte. Ich habe einen Nachbar in Konstanz gehabt. Mit dem bin ich befreundet geworden. Ich habe seine Wohnung gemietet. Und der hat dann geheiratet oder hat eine Freundin gehabt zu der Zeit noch. Und meine Frau hat mit der gesprochen und die war wirklich, weil die wusste, wo sie herkommt, die kannte diese dämonische Welt, weil sie auch in der Welt sich aufgehalten hatte. Und die war kurz davor, sich wirklich zu bekehren. Micha hat ihr das Evangelium gepredigt. Und dann hat sie aber gesagt, nee, ich möchte nochmal, dass Thomas dazukommt. Und dann, ich hatte dem Thomas auch versprochen, ich habe gesagt, irgendwann werde ich dir das ganze Evangelium erklären. Und dann kamen die beide rüber und dann haben wir das gemacht und haben das Evangelium, und sie war kurz davor, sich wirklich zu bekehren. Und dann hat sie ihn angeguckt und dann hat er gesagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber ganz ehrlich, ich bin eigentlich wirklich ein Guter. Ich mache gute Sachen. Ich wüsste nicht, was ich verkehrt mache in meinem Leben. Ich brauche das nicht. Und ganz ehrlich, ich musste ihm in einer Sache recht geben. Das war wirklich ein Guter. Das war einer, den hättest du sofort abgenommen, dass das ein Christ ist. Der hat nie schlecht gesprochen über seine Mieter, die ihn auch manchmal dann wirklich behandelt haben und überhaupt. Der hat nie schlecht gesprochen. Der hat immer Böses mit Gutem vergolten. Also der hat, da muss ich ehrlich sagen, du hättest gesagt, das wäre ein Christ. Und da hat er gesagt, aber nein, das brauche ich nicht, weil mein Leben ist okay. Ich war an dem Abend echt am Boden zerstört, weil dieses Wohlergehen, dieses Wohl, also zu leben und sich da gut drin zu bewegen, ich brauche dann keinen Gott. Dass wir das einfach nur auch mal registrieren und dass wir auch registrieren, jetzt will ich, dass Leute sich wirklich aktiv gegen uns stellen und sagen, hey, was du da erzählst, das ist ja der größte Schmarrn aller Zeiten. Das wird uns begegnen, weil die Welt im Bösen ist. Es wird uns diese, ich will es jetzt nicht sagen, Gleichgültigkeit nicht, aber dieses Wissen, eigentlich bin ich okay, was eigentlich wiederum auch nur Selbstgerechtigkeit, Selbsterhöhung und alles selbst, selbst, selbst ist. Und alles selbst kannst du sowieso in die Tonne treten. Aber, und dann das Aktive, was gegen dich aufsteht und sagt, nee, davon will ich nichts wissen. Das ist alles Quatsch. Selbsterlösung, genau. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ihr geht nochmal zu zweit, zu dritt zusammen und dann reagieren wir mal darauf, was ich jetzt gesagt habe, in der Gestalt. gebe euch das mal ein Stückchen vor, damit ihr euch nicht verliert in dem, dass ihr dankt, dass ihr gehört habt, wir sind nicht mehr in der Hand des Bösen. Also wir sagen heute, wir sind uns des Bösen bewusst, aber es schüchtert uns nicht ein. Also wir sagen, danke, dass wir Gott gehören und wir sind nicht mehr in der Hand des Bösen. Das sind die zwei Punkte. Danke, dass ich zu Gott gehöre und ich bin nicht in der Hand des Bösen. Okay? Geht mal zusammen und betet das mal. Okay, wir haben noch eine Stunde zu gehen. Ich schließe das jetzt mal mit den Metanoia-Wahrheiten und ich möchte noch eine andere Thematik aufgreifen, weil das ist auch ein ganz böses, oder das ist gut, das zu wissen. Aber bevor ich das mache, ich möchte einfach mit euch nochmal was vorsprechen, weil ich glaube, dass in dem Text nochmal ganz viel drin ist. Ich habe eben mit ein, zwei Leuten hier gesprochen und deswegen habe ich das jetzt einfach mal rausgegriffen, weil ich glaube, das wird irgendwo was oder kann was bewirken in dem Leben von Menschen. Pass mal, jetzt steht doch alle mal auf. Im Namen Jesus, ich werde nicht mehr bestimmt durch das, was ich fühle oder sehe, sondern nur noch durch das, was ich glaube. Ich halte mich gestorben für ein Leben aus Gefühlen und Verletzungen. Gott bietet mir seine Welt und sein Wort zur Heilung an. Und wenn ich ihm Raum gebe, dann ist Heilung und alle Versorgung da. Es ist eine Lüge, dass ich im Mangel bleiben muss. Ich entscheide mich nie, gegen die Versorgung Gottes zu reden. Auch wenn ich es nicht gleich spüre. Aber die Wahrheit ist, ich bin Situationen nicht ausgeliefert. Ich kann auf Gott hören und ihm gehorchen. Unter seiner Herrschaft wird der Gerechte im Glauben leben. Ich akzeptiere das. Das zu gewährleisten ist wichtiger, als dass mein Wille durchgeht im Sichtbaren. Ich ehre Gott durch mein Vertrauen. Amen. Was übrigens auch tödlich ist im Königreich Gottes, das mache ich nochmal jetzt so einen kleinen Schlenker, ist übrigens, wenn man auf einem Beobachtungsturm steht und alles beobachtet, was der Nebenmann oder in der Gemeinde gemacht oder getan wird. Man beobachtet nur und beim Beobachten verpasst man alles, was Gott hat für einen. Also wenn du feststellst, du bist einer, der beobachtet und damit nimmst du ja automatisch gar nicht aktiv teil, was in dem großen Ganzen abgeht. Du musst dich dem für gestorben halten. Das ist tödlich für jedes Wachstum. Komm runter von deinem Beobachtungsturm. Zerschlag diesen Beobachtungsturm und sag, nein, ich löse mich davon in dem Namen Jesus Christus. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin keiner, der mehr auf einem Beobachtungsturm steht, sondern ich bin einer, der aktiv Gottes Nähe sucht. Egal wie die Musik ist. Egal wie laut, wie leise, egal was der Prediger anhat, egal was die anderen denken oder nicht. Ich komme runter, ich beobachte nicht, sondern ich bin aktiver Teil. Als ich in Indien war, da mussten wir morgens um 5 aufstehen, weil da die erste Predigt war. Und dann haben die indische Musik gemacht. Und indische Musik ist wirklich herausfordernd. Also die ist wirklich herausfordernd. Das ist jetzt wirklich, das ist ja ihre Musik, das ist ja auch gut, alles gut, aber sie ist für einen Europäer, ist die herausfordernd. Und da könntest du jetzt stehen im Gebet und die Musik könnte dich sowas von wegdriften lassen, sei es in Ärger oder in Resignation oder in all das. Das darf dich nicht haben. Das darf dich nicht haben, sondern du musst da stehen und musst dich ausstrecken nach deinem Gott, egal ob es jetzt Kerzenmusik ist oder schöne Musik, egal ob das so ist oder so ist. Du bist ausgerichtet und fokussiert auf deinen Gott. Lass dich nicht rausbringen und lass dich nicht ablenken von irgendwas Äußerem. Tret runter von deinem Beobachtungsturm. Ich möchte einfach nochmal ganz kurz, das ist wirklich eine Predigt, die ich gemacht habe, aus einer wirklichen Notsituation heraus, wo ich gedacht habe, ja, was sagt das Wort Gottes eigentlich darüber, über das, was jetzt bei dir im Moment abgeht. Deswegen sage ich, das ist einfach eine Predigt aus dem Leben fürs Leben. Und da geht es darum, unser Herz und unser Mund muss eingetunt sein auf die Wellenlänge des Königreiches. Unser Herz und Mund. Wenn immer du was liest in der Bibel, wenn was von Herz steht, dann wirst du häufig und sehr häufig finden, dass der Mund und das Herz zusammengehören. Wir kennen alle den Spruch, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Richtig? Also wenn du dir gerade ein neues Auto gekauft hast, ich möchte nicht in deiner Nähe stehen. Weil du wirst mir genau erzählen, was dieser Motor kann. Du wirst mir genau erzählen, was das Ding an Raffinessen hat. Also du wirst mir das ganze Ohr abkauen den ganzen Tag. Ja, und deswegen sagen Leute dann auch, ja, weißt du mit deinem Gott. Ja, wieso? Davon ist mein Herz voll. Davon ist mein Herz voll. Davon muss ich reden. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch die Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und ich lasse mich auch nicht ins Boxhorn jagen von diesen oder jenen Leuten, die sagen, Rudi Nu ist aber auch mal gut. Ich höre mir doch auch stundenlang irgendwas an und kommentiere das nicht alles negativ, sondern ich höre es mir an. Ja, wir haben gestern über den HSV gesprochen. Heute werden wir uns nochmal drüber unterhalten. Und es kann sein, dass wir in Tränen ausbrechen. Nein, nein, das hat uns nicht. Aber versteht ihr das Prinzip? Versteht ihr das Prinzip? Zum Beispiel, da war der, wie heißt er noch, der aus Neuseeland, Keith Warrington. Keith Warrington war bei uns zu Hause und da habe ich ihm einfach nur eine Frage gestellt, sag ich, der kommt ja aus Neuseeland. Und da habe ich gesagt, du sag mal, ich wollte immer mal nach Neuseeland. Erzähl doch mal. Du, ehrlich, seine Augen leuchteten auf. Der hat erzählt von Neuseeland, von den dollsten Dingen. Das war ja auch total spannend. Aber wovon dein Herz voll ist, geht der Mund über. Weil der liebt seine Heimat. Ihr liebt doch auch eure Heimat, oder? Wenn ich euch fragen würde, wo kommst du her? Dann würdest du sagen, wo kommst du her? Aus dem Kongo. Super. Dann würdest du mir, wenn ich sage, Mensch, erzähl mir mal was vom Kongo. Dann würden deine Augen strahlen und du würdest mir was vom Kongo erzählen, dass die Heide wackelt. Okay, nicht mit dich. Ja. Ja, nee, dann bleibe ich bei dir. Ja, ich bleibe bei dir. Ja, ja, siehste. Und wenn ich dich frage, Mensch, wie war es denn so, dann würdest du doch erzählen wie ein Wasserfall, oder?
Nee, ich will vom Motorrad erzählen.
Ach so. Cool, echt cool. Ich liebe das. Ihr beide seid richtige Helden, seid ihr, du, ehrlich. Herrlich. So, Römer 10, Vers 10. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Seht ihr den Zusammenhang? Mit dem Mund bekennst du dein Heil. Der Mund ist der Steuerruder deines Lebens. Du bist der Prophet auch deines eigenen Lebens. Du sprichst über dein Leben. Du legst den Kurs fest für dein Leben. Du entscheidest über Tod oder Leben. Tod oder Leben liegen in der Kraft deiner Zunge. Du entscheidest das. Römer 10, Vers 10. Das heißt, wenn jemand über Jahre, ich habe die Geschichte gehört, über Jahre hat die Mutter von einem Menschen gesagt, also ich werde auch Krebs kriegen. Und er hat immer gesagt, Mama, hör auf, das zu sagen. Hör auf. Die hat nicht aufgehört. Und sie hat dann effektiv Krebs bekommen. Gott spricht ja ein Wort und es steht da. Wenn alles gleich passieren würde, was wir in unserem Leben gesprochen hätten, hier wäre keiner. Oder? Weil bei uns kommt es mit einer richtigen Verzögerung. Aber es kommt. Wir sind im Ebenbild Gottes gemacht. Das heißt, auch unsere Worte haben schöpferische Kraft. Gottes Wort hat schöpferische Kraft und unsere Worte haben auch schöpferische Kraft. Und wie wir auch in dem Film gesehen haben, also du kannst jemanden mit Worten, kannst du Leben oder Tod reinsprechen. Meine Tochter war als sie zur Grundschule ging, Mathematik war nicht ihr Fach und da stand sie an der Tafel und da hat die Lehrerin zu ihr gesagt, ganz ehrlich, du wirst das nicht lernen. Das hat sie dann zu Hause erzählt. Und ich bin ein sehr zurückhaltender Mensch, bevor ich mich an irgendwelche Obrigkeiten oder irgendwas wende. Jedenfalls habe ich die Frau angerufen und ich habe zu ihr gesagt, wortwörtlich habe gesagt, wenn Sie das nochmal zu meiner Tochter sagen, dann seien Sie versichert, dass ich jeden Weg gehen werde, um dass das nicht mehr passiert. Ich werde keine Obrigkeit auslassen. Und wenn ich erfahren sollte, dass das unser Gespräch heute meiner Tochter Negatives einbringt, nur weil ich mit ihnen gesprochen habe, dann werden sie mich auch kennenlernen. Denn dann werde ich auch den anderen Weg gehen. Und sie hat es Gott sei Dank nicht getan. Und dann kam unsere Tochter nach Hause. Und dann haben wir das gebrochen über sie. Und ich glaube, ich hatte ein Abitur gemacht. Müsstest du noch mal Hannah fragen. Ich glaube, mit 2 in Mathe, glaube ich. Bitte? Also ich sage nur mal, das ist Tod, was wir über Menschen aussprechen können. Deswegen Zunge. Also wir glauben mit dem Herzen und der Mund bekennt es und befestigt es. Wir befestigen unseren Glauben mit dem Mund, indem wir das sprechen und sagen, es steht geschrieben. Warum ist das Herz eines Menschen so wichtig? Ich bleibe jetzt beim Herz. Warum ist das Herz bei einem Menschen so wichtig? Wisst ihr das? Warum? Genau. Und geistlich? Ah, der Mann ist gut. Es ist der Sitz unseres Glaubens. Der Glaube sitzt nicht im Gehirn oder sonst wo, sondern im Herzen. Und deswegen heißt es auch in Sprüche 4, 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und zwar physisch wie geistlich. Ja. Und übrigens, wer reinen Herzens ist, wird Gott sehen. Auch nochmal eine spannende Verheißung, oder? Wer reinen Herzens ist, wird Gott sehen. Steht bei Matthäus 5, 8. Im Englischen heißt es, Faith is a substance. Also Glaube ist eine Substanz. Und wenn dein Herz mit etwas anderem voll ist, dann hat Glaube in deinem Herzen keinen Platz mehr. Beispiel, wenn du Angst oder Sorge hast, dann ist dein Herz damit voll. Dann kommt kein Glaube in dein Herz. Und du kannst dein Herz auch nicht partiell zumachen oder öffnen oder irgend sowas. Entweder es ist auf oder es ist zu. Ich rede aus Erfahrung, ich weiß, wovon ich rede. Ich verkündige euch hier nicht eine Theorie. Und im Übrigen, alles, was ich gesagt habe, ist keine abgespacede Lehre, die da oben am Firmament rumdonnert, sondern die ist aus dem Leben und fürs Leben. Zweite Chronik 16,9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. So, wenn du diesen Vers hörst, was geht da in dir ab? Nochmal, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wir reden hier über Herz. Was steht da? Ja, lauter, ich höre nichts. Ich bin schon älter, ne? Ja, was heißt das? Genau. Und das stimmt. Und ein ungeteiltes Herz ist ein, wenn es nicht geteilt ist, ist es ein ganzes Herz. Nee, wie war das? Ich muss aufpassen. Geteilt, ungeteilt. Ungeteilt ist ganz. Ungeteiltes Herz. Also Gott sucht nach Menschen, deren gesamtes Herz auf ihn ausgerichtet ist. Richtig? Und kennst du die Situation, wenn du halbherzig was machst? Was passiert, wenn du halbherzig was machst? Ja, was noch? Ruft mir einfach zu. Ich bin hier kein Stein. Ich antworte. Bitte? Ja, gut. Ja. Also es geht darum, Sprache zu finden. Es geht darum, Sprache zu finden, zu sagen, was geht wirklich in einem Menschen ab, der ein geteiltes Herz hat, der etwas halbherzig macht. Was passiert bei dem? Jetzt gefühlstechnisch. Da müssen wir Worte für finden, weil ich muss dir ja erklären, was mit mir abgeht. Also das war schon gut, aber das reicht jetzt Olli nicht, weil er sagt, nee, da ist noch mehr, weil ich habe das ja selber schon mal erlebt und mir fehlen auch im Moment Worte. Ich kann das jetzt auch nicht sagen, aber da ist noch mehr dahinter. Okay? Ja, auch. So, pass auf. Und es ist so, die Gefühle bekommen wir manchmal nicht sofort mit. Diese Gefühle, die sich einstellen, die schleichen sich langsam ein. Und wir müssen aber in der Lage sein, ihnen einen Namen zu geben. Wie zum Beispiel, es wird schwer. Es ist mühselig. Wir werden widerspenstig. Es ist kein Leben in dem, was wir tun. Da ist Freudlosigkeit. Da ist Angst. Da ist Mühsal. Denn wenn du ein geteiltes Herz hast, es wird echt mühsam. Enge, Unglaube. Ausgelaucht sein. Wir sind manchmal wie nicht präsent, wir sind manchmal wie gar nicht da. Wir haben uns wie weggebeamt, weil wir mit halbem Herzen an einer Sache dran sind. Wir verweigern uns innerlich. Wir machen zu. Wir werden widerwillig und wir werden störrisch. Das passiert nicht alles auf einmal. Das ist ein schleichender Prozess, wo sich diese ganzen Dinge hervorkommen. Und das Ergebnis ist, unser Herz wird verhärtet. Und aus einem verhärteten Herzen kommt dann Murren und Unglaube. Unglaube wiederum ist Untreue. Unglaube provoziert Gott. Denn es verachtet ihn. Unglaube und ein verhärtetes Herz sind nicht zu trennen. Aus dem einen entsteht das andere. Gott fasst das zusammen und sagt, das nenne ich mal Rebellion. Daher werden wir aufgerufen, aus Glauben zu leben. Da kommt ein Pharisäer zu Jesus und er fragt ihn, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erreichen? Und wir kennen das alle, aber wir kennen den ganz kleinen Vers, der dann danach folgt, den kennen wir nicht. Den habe ich zumindest persönlich immer überlesen. Also Jesus sagt zu dem Gesetzeslehrer, erstmal ganz cool, jüngerschaftstechnisch, er sagt zu ihm, was liest du denn? Du musst nicht immer deinem Jünger irgendwas vorkauen, sondern du musst mal sagen, du, was steht denn da geschrieben? Lies doch mal vor. Und dann liest er das und dann stolpert er schon meistens über das, was ihn umtreibt. Und dann sagt Jesus, ja, was siehst du, was steht denn im Gesetz geschrieben? Und dann sagt er, der Gesetzeslehrer, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist Lukas 10, Vers 27. Und in Vers 28 heißt es, Jesus spricht zu ihm und sagt, du hast recht geantwortet, tue dies und du wirst leben. Sprich, und du wirst Leben haben. Das heißt, Umkehrschluss. Er sagt dir, er redet dir vom ganzen Herzen. Wenn du das tust, wenn du mit ganzem Herzen liebst, mit deiner ganzen Kraft liebst, immer mit ganz, wenn du das tust, dann wirst du leben und dann wirst du Leben haben. Tust du das nicht, was wir eben gesagt haben, mit dem halben Herzen, dann hast du kein Leben und dann kommen diese ganzen Symptome hoch. Abgefahren, oder? Und ich habe was mit halbem Herzen getan. Deswegen habe ich diese Predigt gemacht. Und zwar, ich sollte diese oder jenen Aufgaben übernehmen, als ich dann nach Konstanz kam und so weiter. Und ich konnte die nicht und habe dann angefangen, echt halbherzig darum zu machen. Und das hat mich beinahe umgebracht. Ich morgens aufstehen, ich wollte schon gar nicht und darüber gehen schon gar nicht und überhaupt. Lass mich an Land damit. Also am liebsten, hier sind die Papiere, wenn ich Papiere hätte und tschüss. Also erst murren wir gegen die Aufgaben, dann gegen den, der uns die Aufgabe gegeben hat und zuletzt murren wir gegen Gott. Ich habe natürlich gegen meine Leidenschaft gemurrt. Und dann habe ich so gesagt, so wie erst der Mose, bei dem Sündenfall, ja, das ist ja die Frau, die du mir gegeben hast. Und habe genauso zu Gott gesagt, ich sage, Gott, weißt du was, das ist echt blöde. Die hast du mir jetzt gegeben als Chefin und die gibt mir so eine Sachen. Und ganz ehrlich, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ganz ehrlich, wenn ich mal ehrlich bin, aber du hast mir die Suppe eingebrockt. Da war Gott wieder schuld. Wir murren dann gegen die Wege des Herrn, wir sehen dann nur das Schlechte, denn unser Herz weicht ab vom Herrn. Und das Ergebnis ist, wir werden nichts Gutes kommen sehen, wie es in Jeremia 17,6 heißt. Er wird sein, also ich in dem Falle, wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Genauso habe ich mich gefühlt. Genau so habe ich mich gefühlt. Kein Mensch ist da, kein Mensch hilft mir, da ist ja gar keiner. Das ist ja sowas von einer sautrockenen Zeit hier. Das ist ja totale Dürre. Also das geht ja gar nicht. Und das beste Beispiel von Murren und Undankbarkeit finden wir beim Volk Israel. Sie starben in der Wüste, weil sie von Gott enttäuscht waren. Alles das, was sie gesehen und erlebt hatten, hat sich bei ihnen nicht mit Glauben verbunden und deshalb nützte es ihnen nichts. Also das Ergebnis von Murren der Israeliten war 40 Jahre in der Wüste rumlatschen. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich aus der Nummer nicht rausgekommen wäre, dann wäre ich, entweder hätte ich gekündigt oder wäre weggegangen oder ich wäre 40 Jahre in der Wüste rumgelaufen. Und rein menschlich gesehen erscheint das Murren in dem Moment ja auch total logisch. Ist alles klar, ich habe jeden Grund zum Murren. Hab ich. Die hat mir eine Aufgabe gegeben, die kann ich nicht. Ja, dann soll sie die doch selber machen. Warum ich? Und daraus entsteht wieder Undankbarkeit. Und die richtet sich immer gegen Gott und seine Wege. Und durch Undankbarkeit, in Römer 1,21 heißt es, durch Undankbarkeit bekommen wir ein unverständiges Herz und dieses Herz wird verfinstert. Undankbarkeit, Murren und ein unverständiges Herz richten sich immer gegen Gott. Das heißt, wir zweifeln an seiner Fähigkeit und seinen Willen, uns zu helfen. Und insofern zweifeln wir auch an der Güte seines Herzens. Und das ist ein Schlag ins Gesicht von Jesus. Seid ihr noch da? Sonst höre ich auf. Es war keine Drohung, aber es war... Na? Durch Undankbarkeit verlieren wir Gott aus den Augen und wir sehen nur uns oder Menschen als Nabel der Welt. Und damit sind wir dem Gesetz der Leistung und der menschlichen Begrenztheit ausgeliefert und damit der Verzweiflung. Ich war total verzweifelt. Ich war wirklich verzweifelt. Ich war am Boden, habe gesagt, es kann doch nicht sein. Ich habe doch alles verlassen, ich habe alles verkauft, ich habe alles gemacht. Und das führt letztendlich führt zu Murren, zu Begierden, Neid und Eifersucht. Dann ist Gott nicht in unserem Denksystem drin und er kann uns auch gar nicht von unseren Begierden befreien. Denn Undankbarkeit gegenüber Gott täuscht dich zuerst in deinen Gedanken, verblendet dich, macht dich blind, lässt dich nichts mehr sehen und hält dich schließlich in deinen Begierden in Sklaverei. Du bist verzweifelt, du bist zurückgeworfen auf dich selbst. Und dann passiert natürlich das, was der Worst-Case-Szenario ist, dann kommt Selbstmitleid. Und Selbstmitleid heißt nichts anderes, als du feierst eine Self-Pity-Party mit dem Teufel. Ja, und sagst, ja. Haben wir aber ein ungeteiltes Herz, ein Herz, was sich voll hingibt, dann, so lesen wir, wird sich der Herr mächtig an uns erweisen, uns treu beistehen und fest bei uns stehen. Wenn wir ein geteiltes Herz haben, wird Gott nicht bei uns stehen, denn wir haben ihn ja gar nicht in unserem Denksystem drin und wir erwarten demgemäß auch keine Hilfe. Und jetzt kommt das und dann machen wir in paradoxer Weise noch Vorwürfe, dass er uns nicht hilft. Habt ihr das verstanden? Um im Bild zu bleiben, kann man sagen, dass durch meine Undankbarkeit mein Herz in die Irre gegangen ist. Und davor warnt uns der Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer 3,12. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von Gott abzufallen. Also das Ergebnis eines ganzherzigen Lebens ist Freude, Friede und Zufriedenheit. Und das wiederum hat etwas zu tun mit Ganzhingabe. Und dann schließt man, wir haben das damals genannt, eine Pendeltür. Die Pendeltür kennt ihr ja aus dem Wildwest-Dinger, ne? Die schwenkt ja nach beiden Seiten auf. Mal knallt sie dir gegens Knie oder so. Und eine Pendeltür im Geistigen heißt, du lässt dir immer eine Option offen. Ja, dann kann ich ja abhauen. Oder nee, dann bleibe ich doch hier. Nee, dann kann ich ja doch abhauen. Dann kann ich doch, nee. Also immer, du pendelst hin und her. Und das bringt dich in so eine Verzweiflung. Das bringt dich in so eine Unruhe. Du kommst nicht mehr zur Ruhe. Nur weil es angefangen hat mit diesem Murren, geteilten Herzen rumzulaufen und etwas zu tun. Das kannst du jetzt nehmen, ich habe jetzt mich genommen als Beispiel, aber das kannst du nehmen in deinem Job. Wenn der dir so auf den Keks geht, du gehst nur noch mit deinem halben Herzen dahin, du wirst unglücklich werden. Du wirst unglücklich werden. Das kannst du beziehen auf eine Ehe, wo du sagst, ja Herr, ich habe mir jetzt eigentlich auch eine bessere Frau vorgestellt. Ja, sie hätte etwas größer sein können, sie hätte dieses und jenes. Und ich sage euch, du kommst in Teufelsküche. Du kommst in Teufelsküche. Wenn du diese Gedanken kriegst, wenn du das mitbekommst, dass du ein geteiltes Herz hast, dass du halbherzig mit irgendwas machst, halbherzig, egal was es ist, hey, wach auf. Wach auf und entscheide dich für ein ganzes Herz. Entscheide dich für ein ganzes Herz. Oder aber, vielleicht gibt es dann diese Situation, dass man dann sagen muss, okay, dann kündige ich oder dann gehe ich weg. Aber ich sage, das ist aber eigentlich nicht die Lösung. Sondern es geht darum zu erkennen, ich bin halbherzig mit einer Sache dabei. Jetzt entscheide ich mich wieder und verlasse diesen Weg und entscheide mich für eine ganz herzige Beziehung. Das ist auch mit Freundschaften so. Habe ich ein geteiltes Herz und denke, ja, einige sind ja ein netter Kerl, aber gibt ja auch so viele, also versteht, da komme ich so in die Bredouille. Wie soll ich dem Menschen denn gegenübertreten? Das gibt dir keinen festen Stand mehr. Und jetzt kommt der Mund dazu. Seid ihr noch da? Ja. Wir haben noch eine halbe Stunde. Haltet ihr das durch? Ja. Müssen wir Mund-zu-Mund-Beatmung machen? Müssen wir eine Bluttransfusion? Müssen wir irgendwas machen hier? Sprecht mit mir, Hände auflegen. Sauerstoff. Kann ich auch nicht bieten. Hier macht keiner ein Fenster auf. Ich weiß nicht warum, aber wir können noch mal eine Übung machen. Wollen wir mal eine Übung machen, damit ihr ein bisschen Leben in den Körper kommt? Guck mal hier. Du bist behindert? Okay, gut. Okay, gut. Allein mit Olli mache ich es nicht, der ist so stark. Nee, aber was echt cool ist. Weil jetzt musst du stellst dich hier gegenüber, jetzt gehst du, einmal du lässt dein ganzes Gewicht nach hinten und nicht ganz so viel. Und gehst aber in die Knie. Ist das cool, oder nicht? Ist das cool? Hier, komm mal hoch. Ist das cool? Weil du hältst mich, ich halte dich. Da kommt Leben im Körper. Ja, da kommt Leben im Körper. Damit Olli kannst du das machen. So, jetzt kommt der Mund dazu. Das ist so spannend. Ich meine, ich hoffe, dass es mit den Aufnahmen klappt hier. Ich weiß nicht, wie das Ding hier rumhängt. Gut. Was ist das größte Verbrechen im Königreich Gottes? Und das ist übrigens auch das größte Verbrechen, was es in einer Nation in der jetzigen Zeit gibt. Ja. Genau, du hast vollkommen recht. Ich liebe die Leute aus Kongo, die scheinen geradlinig zu sein. Und sie haben keine Menschenfurcht. Sie scheuen sich nicht, was zu sagen. Sehr gut. Umgekehrt könnte ich sagen, kein Respekt vor dem Prediger. Aber das größte Verbrechen ist Verrat. Und das gilt auch heutzutage noch als eines der größten Verbrechen überhaupt. Verrat wird in jeder Nation mit der Höchststrafe irgendwo belegt. Stimmt das? Ja, dieser Snowden, der hat ja eigentlich auch Verrat. Also der kann Kopfstand auf der Sülze machen, also nach USA. Ohne dass der verknackt wird, geht da gar nichts. Nicht? Ja.
Er konnte Jesus verraten. Also in anderen Kulturen.
Ja, Neuguinea ist natürlich ein ganz besonderer Fall. Ne? Da wollen wir auch im Gebet einstehen und für bitte. Ne? Da lassen wir auch nicht locker. Das ist doch die größte Waffe überhaupt. Wenn immer du nicht weiter weißt, dann musst du darauf hinweisen und sagen, lass uns Gott suchen, lass uns ins Gebet gehen. Das ist doch, wenn wir Kleingruppen leiten, wenn wir Kleingruppen leiten und du weißt nicht mehr weiter, dann sagst du zu den Leuten, wisst ihr was, lass uns mal beten, der Heilige Geist gibt uns jetzt auch eine richtige Weisung. Und das ist das Beste der Welt. Deswegen, was soll ich jetzt zu ihm sagen? Was soll ich zu ihm sagen, wenn er mir sagt, ja, das ist ja ein Fakt, was er gesagt hat. Da kann ich ja nur sagen, weißt du was, da müssen wir unbedingt beten. Ne? Dankeschön. Ja. Jetzt weiß ich auch allmählich, warum das total Spaß macht mit Männern. Das ist echt cool. Mit Männern ist echt schön. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich liebe Männer auch, weil ich mir zutiefst bewusst bin, Gott hat was wirklich Gutes in uns reingelegt. Gott hat wirklich uns Männer, wir sind was ganz Besonderes. Frauen sind auch was ganz Besonderes, logischerweise. Aber wir sind wirklich was Besonderes. Und mit Männern umzugehen, das macht auch Spaß. Weil Männer in der Majorität, ich gucke auch niemanden an, nicht gleich einknicken und nicht gleich beleidigt sind. Und das macht Spaß. Und bei Männern kann man auch mal sagen, das tut mir leid, habe ich nicht so gemeint. Und der nimmt das auch hin. Ich sage jetzt nichts weiter. Nichts ohne meinen Anwalt. Ich muss dann auch wirklich aufpassen, wenn ich solche Leute hier dabei habe, dass ich mich dann nicht verliere. Und einfach so in dieser... Ja, oh ja, danke. Murphy, danke. Ich werde das Michael sagen. Gut. Verrat. Und das genau passiert durch Undankbarkeit und durch unser Reden gegen den König und seine guten Pläne, die er mit uns hat. Wir reden gegen ihn und gegen seine Pläne. Wir befestigen mit unserem Mund negative Gedanken. Wir stimmen nicht mehr mit unserem Gott überein. Wir wissen das wieder mal besser. Die generelle Frage ist, wie reden wir eigentlich? Reden wir gegen unseren Gott oder stimmen wir mit ihm überein? Machen wir unseren Gott groß oder machen wir unseren Gott klein? Wie groß ist mein Gott? Wie sprechen wir über den Ist-Zustand in unserer Ehe, Gemeinde, Freundschaft, Schule, Beruf, Haushalt und so weiter? Kommentieren wir das in der richtigen Art und Weise und sagen, ja, im Moment ist es schwierig, aber ich bin dabei, Gott zu suchen. Ich bin auf dem Weg, ich suche Gott, damit er mir eine Lösung gibt für diese Situation, in der ich jetzt drinstehe. Ja, sie ist im Moment nicht Gold. Und wie sehe ich eigentlich die Gemeinde an? Wie sehe ich die Gemeinde an? Wie rede ich über die Gemeinde? Sage ich denn immer noch, da gibt es einen Gott und wir sind dabei, Gott zu suchen, damit sich in dieser Gemeinde dieses oder jenes ändert. Wir sind ja nicht blöd. Den Ist-Zustand, den dürfen wir ruhig benennen. Aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben und wir dürfen uns nicht in diesem Negativen verhaften, sondern wir müssen sagen, nein, da gibt es einen Gott und dieser Gott hat einen Plan mit dieser Gemeinde und der Plan wird und soll nicht an mir scheitern, weil ich mache mich eins mit dem Plan Gottes und sage, nee, wir wollen hier in der Gemeinde das und das und das sehen. Wir sehen es im Moment nicht, aber das ist da, das hat Gott. So und so reden wir. Wir reden nach Philipper 4,8, wir reden das, was auferbauend ist, das, was wohllautend ist, das, was, ihr könnt es selber nachlesen. Das reden wir. Und abgesehen mal davon, für Gott selber ist diese Gemeinde, jetzt konkret diese Gemeinde, die ist ohne Runzeln und Flecken, weil er sieht sie durch Christi Blut. Aber nur wir sagen, wir sehen das jetzt mal anders. Der Lobpreis ist zu laut, der Lobpreis ist zu lang, die Predigt hat mir auch nicht gefallen, das hat mir auch nicht gefallen und so weiter und so fort. Und darüber unterhalten wir uns und darüber tauschen wir uns aus und darüber reden wir uns die Köpfe heiß. Und da bilden sich Parteiungen, die eine Partei ist für den Pastor, die eine ist für den Lobpreisleiter, die eine ist dagegen, die eine macht es so und so. Das sind Parteiungen, das ist Fingerzeigen und das ist Sünde. Und das ist Sünde. Und wir scheinen eines nicht verstanden zu haben, die ganzen Sünden, die wir begehen, wir gehen angenommen, ich gehe jetzt zu Ralf, ich muss mich bei ihm entschuldigen, ich muss das bekennen vor ihm. Aber eigentlich muss ich zuerst zu meinem Gott gehen und sagen, Gott, ich habe gegen dich und das, was du bist, habe ich verstoßen. Dich bitte ich zuerst um Vergebung. Und dann gehe ich zu Ralf und sage, Ralf, das tut mir von Herzen leid, das wollte ich nicht, würdest du mir bitte vergeben? Und er sagt, Ralf, hoffentlich, das vergebe ich dir und dann nehmen wir das Blut in Anspruch. Wir nehmen das Blut in Anspruch. Nicht einfach nur hier, ja, vergebe ich dir, dreht sich um und denkt, so ein Idiot. Nein, wir nehmen das Blut in Anspruch und sagen, jetzt ist das ausgehebelt, was zwischen uns beiden stand. Das ist, als ob es nie passiert wäre. Das ist der Glaube an das Blut. Und nochmal, die Gnade Gottes, erschienen in der Gestalt Jesu Christi. Und das, was er am Kreuz getan hat, was er uns erkauft hat, ist blutrot. Das müssen wir bedenken. Das ist blutrot. Es hat ihn sein Leben gekostet. Für mich, für dich, für uns alle. Sprichst du das, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend hat oder etwas Lobenswertes? Sprichst du das? Sprichst du das in deiner Ehe? Sprichst du das in der Gemeinde? Sprichst du das auf dem Arbeitsplatz? Jetzt brauche ich eine Bibel. Was sagt Jakobus über die Zunge? Jakobus 3:3-12. Ich habe meine Bibel echt dummerweise zu Hause liegen gelassen. Kann mir einer irgendwie eine Bibel geben? Und nicht so eine dicke Schwarte, wo man nichts findet. Naja, gut, doch, gib sie mir mal. Oh nee, da habe ich vorhin schon reingeholt, da habe ich Probleme. Hast du eine? Ja. Nee, warte, er hat hier eine. Genau, das ist gut. Danke, trotzdem. So. Das ist so, wenn du sagst, ja, das kenne ich ja alles, dann sage ich dir ganz ehrlich, da möchte ich mal sehen, wenn du das gelesen hast, und dann wollen wir mal an den Früchten deines Lebens sehen, ob du es gelesen hast, ob du es verstoffwechselt hast, ob du demgemäß dich bewegst. Also, ich habe gesagt, Jakobus 3:3-12. So. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Brand zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern. Mit der Zunge, mit dieser kleinen Zunge, kannst du einen Waldbrand anstecken. Das ist so, als wenn du was sagst, ist es so, als ob du eine Kippe in Kalifornien in den Wald schmeißt. Der steht in Flammen. Und mit deiner Zunge machst du das Gleiche. Das ist, als ob du einen Waldbrand ansteckst, wenn du dich nur noch in diesem Negativen verhaftest und nur noch alles negativ redest und nur noch tot redest. Das ist, als ob du einen Waldbrand anzündest. Warum heißt es denn, bist du mal im Trockendock gewesen? Hast du mal ein Schiff gesehen? Das stimmt wirklich, das Schiff ist ein Riesenteil und hat hinten ein relativ kleines Teil, was das Steuerruder ist. Wenn du einen Tanker mit 400 Metern fährst und der Kapitän auf der Brücke sagt, lass mal nach Backbord, der legt dann das Ding auf Backbord, das dauert, ich weiß nicht wie viele Meilen, bevor der Kahn vorne sich ganz langsam darüber bewegt. So langsam geht das. Aber du legst den Kurs damit fest. Deswegen sagt er, großer Körper, kleines Glied, steuert das ganze Teil. Dein Leben, dein ganzes Leben wird gesteuert von der Zunge. Alles haben wir gebändigt. Alles ist gebändigt worden, aber die Zunge nicht. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, mit ihr fluchen wir den Menschen, die nicht nach dem Bild Gottes geschafft sind. Aus demselben Mund, muss ich mir mal vorstellen, aus demselben Mund, der gerade eben im Lobpreis gesungen hat, Herr, lass die Liebe strömen, lass Feuer fallen des Heiligen Geistes. Herr, du bist das Größte, was mir im Leben passiert ist. Dreht sich um. Und aus demselben Mund kommt eigentlich, weißt du was, Digga, du kriegst ja auch gar nichts gebacken in deinem Leben. So soll es nicht sein. Kann denn aus einer Quelle süßes Wasser und salziges Wasser sprudeln? Kann es nicht. Es kann nur das eine oder das andere rauskommen. Und so muss es bei uns sein. Sonst kommen wir in die Bredouille. Wenn du das studierst, ich habe es studiert, meine Elberfelder ist ja auch dicht, oder Schlachter ist ja dicht bei der Elberfelder. Ich habe so viel, es ist bedauerlich, dass ich es jetzt nicht mehr habe, ich habe so viele Randnotizen dazu geschrieben, weil ich habe das wirklich studiert. Und ich sage euch, ich weiß um die Gefahr dieser Zunge, die sich bei uns regt. So, jetzt gehen wir ganz kurz noch und dann ist auch gleich vorbei sozusagen. Jetzt gehen wir noch mal rein. Ihr kennt das alles mit den Botschaftern, die in das Land ausgesandt wurden. 12 Botschafter in das Land Israel und sie kamen zurück. Und 10, erstmal haben sie alle das Gleiche gesagt. Alle 12 haben das Gleiche gesagt. Sie haben den gleichen Report gehabt. Es ist ein cooles Land, da ist Milch und Honig, da ist alles toll, alles schön, wunderbar. Und dann ging es um die Beurteilung dessen, was sie gesehen haben. Und da haben 10 eine vollkommen konträre Meinung gehabt oder Kommentar gehabt. Sie haben es vollkommen konträr kommentiert als die 2 anderen. Und ich da sagen sie, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Auch haben wir dort Riesen gesehen und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Die haben sich selbst als Heuschrecken gesehen und das Ergebnis war, dass sie gesagt haben, ja, wenn wir uns schon als Heuschrecke sehen, dann sehen die uns alle mal als Heuschrecke. Also das geht gar nicht. Da können wir nicht reinziehen in das Land. No, no go. 2 haben einen anderen Bericht gehabt. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes. Denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Das ist der richtige Kommentar. Nenn die Riesen in deinem Leben. Nenne die Riesen. Benenne sie. Sag, was ist der Riese? Wie heißt der Riese in meinem Land? Und dann stell ihn in Relation zu deinem Gott. Vierter Mose 14, 8 und 9. Wir kommen vom Sieg Jesu. Das ist unsere Waffe, darauf stellen wir uns und wir machen es mit unserem Mund fest. Unser Glaube an Jesus und seine Zusagen sind realer als Riesen und wir füllen unseren Mund mit seinem Sieg und das muss auch gleichzeitig in deinem Herzen sein. Und Gott vergleicht er diese Generation mit dem negativen Bescheid mit Kaleb und sagt, und das finde ich so gewaltig, ist eine gewaltige Aussage, was er über Kaleb sagt, 4. Mose 14, 24. Aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist und seine Nachkommen sollen es besitzen. Der hat einen anderen Geist gehabt, der Kaleb. Der hat einen ganz anderen Geist gehabt. Der hat nicht diesen Geist der Verzagtheit gehabt. Der hat gesagt, ja, ich kann das selber nicht bewerkstelligen, aber ich weiß doch, wer mit mir ist. Da ist dieser Gott, der Schlachtreihen Israel, der ist mit mir. Und die Riesen, die da sind, die macht der weg, die fressen wir wie Brot. Weil wir wissen, welcher Gott mit uns ist. Sag mal, wir haben einen anderen Geist als die Welt.
Wir haben einen anderen Geist als die Welt.
Mit unserem Gott,
können wir über Mauern springen.
Mit unserem Gott.
Und in unserem Gott
sind wir stark. Kaleb hatte einen anderen Geist. Wir müssen werden wie Kaleb. Einen Geist des Glaubens. Kaleb schaute auf die Macht seines Gottes und erkannte die Stärke seiner Feinde. Aber sein Gott war viel mächtiger und stärker. Sein Glaube war unter anderem gegründet auf die Offenbarung von der Treue seines Gottes, was er die ganze Zeit ja gesehen hat. Kaleb heißt übrigens im Hebräischen, für die, die das gerne mal mitschreiben, ich liebe das auch, tollwütiger Hund. Und das ist richtig cool. Ja, das kannst du negativ sehen, aber jetzt nimm mal den Umkehrschluss. Der lässt nicht los. Der lässt nicht los. Der beißt sich fest und du wirst ihn nicht mehr los. Du musst den erschlagen mit dem Knüppel, damit der mal mit der loslassen könnte. Ein Hund meine ich jetzt. Ne? Also der hat diese Fähigkeit, der hat diesen Geist, diesen Spirit, diesen Fightergeist und sagt, nee, ich halte mich an meinen Gott fest und die Feinde müssen weichen. Das ist ein anderer Geist als der Geist, den die anderen hatten. Wir brauchen diesen Geist. Wir brauchen diesen Überwindergeist. Wir brauchen diesen Geist, der sagt, es steht geschrieben. Wir brauchen den Geist, der sagt, wir aber wissen, damit wir bestehen können. Und wir müssen auch herausfinden, wie heißen denn die Riesen in meinem Land? Da steht bei Zacharia, steht das irgendwo, bei Zerubbabel, sagt er, wie heißt du, großer Berg? Vor mir musst du zur Ebene werden. Du musst es benennen können. Was ist das? Wie heißt der Feind? Ist es Menschenfurcht? Dann musst du damit handeln. Ist es Neid? Ist es Gier? Ist es Aggressivität? Ist es Ungeduld? Wie heißt dein Feind? Wie heißt der Riese, der sich dir immer wieder in den Weg stellt und dich zum Straucheln bringt? Benenne ihn, und wenn du ihn benannt hast, ist schon der halbe Schrecken weg, weil es steht im Licht. Und dann kannst du auch damit arbeiten oder handeln, weil dann gibt dir Gott Strategien, wie du damit umgehen kannst. Und die Strategien findest du in diesem dicken Buch. Hier findest du die Strategien. Hier steht alles drin, was du zu einem gottseligen Leben brauchst. Hier steht auch was drin über deine Arbeit. Hier steht auch was drin über deine Ehe. Hier steht über alles das drin, was du brauchst, um eine Waffe in die Hand zu haben, um gegen diesen Feind gegen anzugehen. Aber du musst wissen, dass du einen riesigen, riesigen, riesigen Gott hast. Warum bin ich heute hier? Warum spreche ich heute zu euch? Warum sind wir alle hier? Ich will es euch sagen. Ich möchte für euch ein Ermutiger sein. Ich möchte euch ermutigt haben. Ich möchte euch einen Gott vor Augen gemalt haben, einen Christus, der so viel höher ist, dass er unseren Verstand bei Weitem übersteigt. Ich möchte euch etwas vor Augen gemalt haben und zu sagen, nee, da gibt es einen Gott und Gott sei Dank, ich muss nicht mehr so bleiben, wie ich bin, weil dieser Gott hat alle Möglichkeiten der Welt, um mich zu erlösen von mir selbst. Deswegen bin ich hier. Und ich sag mal, ihr einige kenne ich, einige kenne ich nicht. Aber ihr seid hier. Jetzt könnte man sagen, ja, es hätten ja auch mehr sein können und so weiter. Das ist vollkommen uninteressant. Es ist vollkommen uninteressant. Wisst ihr warum? Weil ihr solltet hier sein. Ihr solltet das hören. Ihr sollt aber jetzt nach Hause gehen und nicht sagen, wow, das war ja eine coole Predigt. Sondern ihr sollt ein Handwerkszeug in die Hand bekommen und ihr müsst damit arbeiten. Das wäre fatal, wenn ihr nach Hause geht und sagt, ja, das war ja schön. Wisst ihr was, ich war auf einer Konferenz mit meiner verstorbenen Frau. Das war in Essen, hieß Awake Europe. Da waren die und die und die Redner und weiß der Kuckuck was. Und auf dem Nachhauseweg habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was, Hase? Wir können noch 35 Konferenzen besuchen, wenn wir jetzt nicht Entscheidungen treffen für unser Leben. Alles schön mit Konferenz. Wir müssen aber mal eine Entscheidung treffen. Daraufhin habe ich glaube, ich habe alle meine Schallplatten verkauft. Ich habe aufgehört, Säkularliteratur zu lesen. Das sage ich jetzt, das gilt für mich. Das gilt jetzt nicht für jeden von euch. Aber ich habe Entscheidungen getroffen. Ich musste aufhören, diese Musik für Willig Jahre zu hören, damit ich frei werde davon, damit mich das nicht wie wegzockt. Ich musste aufhören, ich bin ein Schnellleser, ich kann 800 Seiten an anderthalb Tage, haue ich dir so weg. Ich habe Romane verschlungen ohne Ende. Ich musste aufhören damit, weil mich das weggezockt hat. Und ich habe die Entscheidung getroffen. Wir sind durchs Haus gegangen danach. Wir haben alles rausgeschmissen, was noch da war, wo wir der Meinung waren, das würde uns hindern. Das ist auch geistlich zu sehen. Das würde uns auch hindern. Wir haben das alles weggefeuert. Wir haben Tabula Rasa gemacht. Wir haben für 2 Jahre, glaube ich, kein Fernsehen gesehen. Weil ich wusste, wenn wir hier nicht eine Entscheidung treffen, dann, wie gesagt, dann kann ich noch 38 Konferenzen besuchen. Und deshalb, ihr seid heute hier gewesen, weil da stand ein bisschen was drin mit Entscheidungen. Und ihr habt heute, deswegen habe ich das immer wieder gemacht, ihr habt selber gebetet, wir haben das nachgesprochen. Und das sind keine leeren Worte. Und deswegen sage ich, bleibt da dran. Und lasst euch auch nicht entmutigen, lasst uns auch nicht enttäuschen, wenn Dinge nicht gleich funktionieren und nicht gleich greifen. Wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Ich möchte euch ermutigen, ich möchte alles, was ich, wenn ich was tun könnte, würde ich es tun. Aber ich kann es nicht, so das kann nur der Geist Gottes, ich kann es nicht. Mit überredenden Worten sowieso nicht. Ich kann nur sagen, ruft nach dem Heiligen Geist. Trefft die richtigen Entscheidungen für euer Leben. Die werden vielleicht ganz anders aussehen als das, was ich gerade über mein Leben gesagt habe. Aber lasst es nicht einfach so sang- und klanglos vorbeigehen. Ich habe auch zum Beispiel vergessen zu sagen, ja, wenn ihr Kaffee trinkt, unterhaltet euch mal nicht über Belanglosigkeiten oder tauscht aus, wer ihr seid, woher ihr kommt, sondern unterhaltet euch mal über das, was ihr gehört habt. Tauscht es doch mal aus, weil im Austausch, und wenn man selber redet, da befestigt man sich was. Das muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal schmerzt mich das, da sagt der Prediger Amen, und die erste Geschichte, die dann passiert zwischen zwei Leuten ist, Mensch, ich muss dringend nach Hause, mein Braten ist in der Röhre. Oder der HSV hat auch gestern wieder vergeigt. Oder irgendwas Belangloses. Da ist kein Nachdenken. Ich sage das nicht als Vorwurf, sondern ich sage das einfach, denkt doch mal drüber nach, wie man mit all diesen Dingen umgeht. Entscheidet euch, trefft Entscheidungen. Ihr habt heute Entscheidung getroffen. Und jetzt setzt euren heiligen Glauben darauf, dass der Heilige Geist auch was tun wird in eurem Leben. Setzt euren ganzen Glauben darauf und sagt, geht nach Hause und sagt, Herr, ich glaube, dass du mein Gebet gehört hast. Ich will euch sagen, Gott hört Gebete und er nimmt sie ernst. Er nimmt sie ernst. Er nimmt dein Gebet ernst. Aber bleib du auch in einer Ernsthaftigkeit da dran. Wisst ihr, was Nachjagen heißt? Ich habe es vorhin ja gesagt. Nachjagen heißt, etwas fokussiert ins Auge zu nehmen und ohne ein Hindernis überhaupt zu registrieren, läufst du dem nach. Und ich sage die Lösung, ich wiederhole die Lösung nochmal, die Lösung ist Hunger und Durst. Warum Durst? Christus spricht von dem lebendigen Wasser, was wir trinken müssen, damit es eine Quelle in uns wird, damit es aus uns herausquillt und andere auch erquicken kann. Das ist lebendiges Wasser. Und wir brauchen dieses Wasser, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So müssen wir nach diesem Christus lechzen, nach ihm, nach seinen Wahrheiten, nach all dem. Hunger ist, wir müssen uns ernähren. Wir brauchen das Wort Gottes als Nahrungszuführung. Es muss dann verstoffwechselt werden, wie eine Kuh. Kauen, runterschlucken. Hochwürgen, durchkauen, runterschlucken. Hört sich nicht appetitlich an, aber so geht das mit dem Wort Gottes. Nicht anders. Nicht anders. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen heutigen Tag. Ich danke dir, dass der Geist Gottes hier war, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier erschienen ist. Herr, ich preise dich über das, was du in ihrem Leben noch tun wirst. Herr, ich rufe deine Herrlichkeit aus über jeden Einzelnen. Ich segne jeden Einzelnen mit der Wahrheit des Christus. Ich segne jeden Einzelnen mit diesem Eintauchen und Eindringen in diese Herrlichkeiten des Christus und in sein Königreich. Ich segne jeden mit Hunger und Durst, dass er doch sich aufmachen möge, um diesen Christus zu suchen. Ich segne jeden mit einem brennenden Herzen. Ich sage, euer Herz soll heute entflammt sein. Nicht durch überredende Worte, sondern durch die Wahrheiten des Evangeliums des Christus. Ich segne euch von ganzem Herzen mit Prosperität in eurem Leben, in allen Bereichen, im geistlichen wie auch im materiellen und natürlichen Bereich. Seid gesegnet. Ich segne euch auch mit Erweiterung eures Lebens, wo ihr die Flöcke eures Zeltes weiter steckt. Steckt doch einfach kühn die Flöcke eures Zeltes weiter. Da ist so weites Land. Da ist so weites Land, was der Christus für jeden von euch bereithält. Und ich sage über jeden Einzelnen von euch, der Christus hat einen Plan. Das ist noch nicht zu Ende mit euch. Und es spielt keine Rolle, wie alt oder wie jung du bist. Das spielt keine Rolle, welche Hautfarbe, welche Nation, wo immer du herkommst. Der Christus, er liebt dich und er hat die besten Pläne für dich. Der Christus möchte, dass du durchdringst zu dem wahren Leben, was er selber ist. Das ist der Christus. Das ist sein Herz, was er für euch gegeben hat. Damit segne ich euch in dem Namen Jesus Christus. Amen.